بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum 28. Juz. Dieser Juz beginnt mit Surat Al-Mujadila oder auch Al-Mujadala. Und zwar heißt das die Streitende. Das ist eine medinensische Sure. Diese Sure wurde so benannt aufgrund einer Frau, aufgrund einer Gefährtin, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihn gefragt hat über eine Angelegenheit. Und zwar war das Khawla bint Tha'labah und ihr Ehemann hat den Rückenschwur gesagt. Das bedeutet, er hat ihr gesagt, du bist für mich so wie der Rücken meiner Mutter. Und das ist eine Form der Scheidung, die es in der vorislamischen Zeit gegeben hat, die der Islam aber als ungültig erklärt hat. Trotzdem gibt es eine Strafe dafür, wenn jemand es doch sagen sollte, wie wir hier sehen werden. Und das war der erste Fall überhaupt in der islamischen Geschichte. Und deswegen wusste man noch nicht, was ist jetzt, also was muss sie tun. Also ging sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, was sie denn jetzt macht oder was ihr Ehemann jetzt machen soll. Und in einigen Überlieferungen heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, anscheinend bist du tatsächlich also geschieden. Und sie hat dann diskutiert oder sie wollte dann doch nach einer Lösung und hat dann ihre Klage an Allah Azza wa Jal weitergegeben. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt. Also sie hat dann gesagt, ja Allah, bitte hilf mir, ja, weil anscheinend kein Ausweg da ist. Dann sagt Allah weiter und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört, gewiss Allah ist allhörend und allsehend. Ayah 1. Dann sind eben diese Ayat offenbart worden, und zwar, dass bei einem Rückenschwur, der also nicht erlaubt ist, aber wenn es doch sein sollte, dass der Ehemann sagt, du bist so wie meine Mutter oder wie meine Schwester, wie meine Tochter, dann muss er einen Sklaven befreien. Wenn er nicht dazu in der Lage ist, dann muss er 2 Monate lang hintereinander fasten. Und wenn er auch dazu nicht in der Lage ist, dann muss er 60 arme Menschen ernähren. Danach spricht Allah subhanahu wa ta'ala über sein umfassendes Wissen. Und so sagt Allah Azza wa Jal, siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen Dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, und keines zwischen Fünfen, ohne dass er ihr Sechster wäre, und auch nicht weniger oder mehr als dieser Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Hierauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Ayah 7. Hier sagt Allah Azza wa Jal, dass er mit ihnen ist, wo immer sie sein mögen. Dieses Mitsein, arabisch Ma'iyya, ist ein Mitsein aufgrund seines Wissens, in Form von Wissen, in Form von Beobachtung, dass er sie hört und sieht. Und deswegen sagt Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, über diese Ayah begann mit dem Wissen Allahs und wurde abgeschlossen mit dem Wissen Allahs. Also Allah Azza wa Jal begann diese Ayah mit der Tatsache, dass er alles weiß, und er hat diese Ayah abgeschlossen mit der Tatsache, dass er alles weiß. Also geht es hier um das Wissen Allahs, dass Allah mit diesen Menschen ist, aufgrund seines Wissens. Es ist kein Beleg dafür, dass Allah überall ist, sondern Allah, wie wir das zahlreich gesehen haben jetzt im Koran, ist über dem Himmel, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah hört jedes Gespräch, es entgeht ihm nichts, Jalla wa Ala. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal danach aufgefordert, dass man keine vertraulichen Gespräche führen soll, wenn man zu dritt ist. Das heißt, dass nicht zwei Personen heimlich reden in Gegenwart eines Dritten. Denn das war eine Eigenschaft der Heuchler. Und zwar haben sie extra, damit sie den Gläubigen eben etwas Schlechtes antun, damit sie sie ärgern, haben sie sich dann zusammengetan in Gegenwart eines anderen und ihn alleine gelassen. Und das ist nicht erlaubt. Dieses Benehmen ist nicht erlaubt. Das heißt, immer wenn zwei Menschen zusammen sind, beziehungsweise wenn drei Menschen zusammen sind, dann dürfen nicht zwei Menschen heimlich, vertraulich reden und der andere steht einfach so da. Das gleiche gilt, wenn zum Beispiel drei zusammen reden und der vierte steht alleine da. Sollte es aber nicht nur einen geben, der alleine steht, ja, sondern mehr, dann ist es erlaubt, dass zwei miteinander ein vertrauliches Gespräch führen. Das heißt, wenn wir vier Personen haben, zwei davon führen ein vertrauliches Gespräch, das ist kein Problem. Es soll aber nicht dazu führen, dass einer alleine dasteht und er weiß nicht, worum es geht, denn damit schließt Allah Azza wa Jal sämtliche Toren des Satans, dass kein Streit gestiftet wird. Ein weiteres Benehmen in dieser Sura ist, Platz zu machen. Allah Azza wa Jal fordert die Menschen auf, wenn es eng ist, ja, und jemand benötigt Platz, dass man ihm eben auch Platz macht. Und Allah Azza wa Jal ruft in dieser Sura auf, wenn die Menschen ein vertrauliches Gespräch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam führen wollen, dass sie vorher eine Spende leisten, ja, an die armen Menschen und dann erst ein Gespräch führen dürfen, ein vertrauliches Gespräch. Warum war dieses Gebot? Weil einige wollten einfach reden. Ja, sie wollten sich unterhalten, haben nichts zu tun, wollten einfach reden. Und damit eben tatsächlich diese kostbare Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich genutzt wird für Dinge, die wichtig sind, hat Allah Azza wa Jal dieses Gebot aufgestellt. Außer man hat keine Möglichkeit, das ist eine Ausnahme, die Allah auch hier erwähnt in dieser Sura, dann kann man auch ein vertrauliches Gespräch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam führen. Und das zeigt uns auch, dass man nicht einfach so drauf losredet ohne Grund, sondern jedes Gespräch sollte am Ende auch einen Sinn haben. Zum Ende der Sura tadelt Allah Azza wa Jal diejenigen, die die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben, ja, oder unterstützen wollen. Allah Azza wa Jal sagte, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn dies ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung, sicherlich Allahs Gruppierung. Dies sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Ayah 22. Die nächste Sura ist Surat al-Hashr, die Versammlung, und das ist auch eine medinensische Sura. Diese Sura beginnt mit der Preisung Allahs, so sagt Allah Azza wa Jal, es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ayah 1. Danach spricht Allah über die Schlacht Bani an-Nadir. Und das ist ein jüdischer Stamm, also Banu Nadir ist ein jüdischer Stamm, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten wollten. Und daraufhin wurden sie aus Medina vertrieben. Deswegen erklärt Allah Azza wa Jal in dieser Sura, wie sie mit ihrer Kriegsbeute, was sie damit anfangen sollen, wie sie sie aufteilen sollen. Das haben wir ja schon mal in Surat al-Anfal erläutert. Und in diesem Zusammenhang erwähnt Allah Azza wa Jal die Pflicht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Allah sagt, was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. und fürchtet Allah, gewiss Allah ist streng im Bestrafen. Ayah 7. Und dies ist ein weiterer Beleg für die Beweiskraft der Sunna, denn wir sollen ja dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Anschließend lobt Allah azza wa jal die Muhajirun, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind, und die Ansar, also die Medinenser, die die Auswanderer aufgenommen haben. Und daher sollen die Generationen, die danach kommen, auch immer für diese vorangegangenen Generationen Allah azza wa jal bitten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ آية 10. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Schließlich beschreibt Allah Azza wa Jal in dieser Sura die Heuchler, so haben sie sich mit den anderen Stämmen zusammengetan, um die Muslime anzugreifen, und sie haben ihnen versprochen, wenn ihr vertrieben werden solltet oder bekämpft werden solltet, wir werden mit euch sein. Aber die Heuchler haben natürlich ihr Wort nicht eingehalten und haben nicht mitgekämpft, beziehungsweise mit diesen Feinden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sind auch nicht mit raus, als sie vertrieben wurden. Und deswegen erklärt Allah Azza wa Jal, dass diese Heuchler so sich verhalten wie auch Ash-Shaytan Yawm al-Qiyam, am Tag der Auferstehung, wenn er sich auch lossagen wird von den Menschen. Allah Azza wa Jal sagt, es ist wie das Gleichnis des Satans, wenn er zum Menschen sagt, sei ungläubig. Wenn er dann ungläubig geworden ist, sagt er, gewiss, ich bin unschuldig an dir. Gewiss, ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Ayah 16. In dieser Sura ruft Allah Azza wa Jal zur Einkehr und zur Selbstabrechnung auf. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ayah 18. Für morgen also, für den Tag der Auferstehung. Allah Azza wa Jal erwähnt hier, dass es morgen ist, was natürlich sehr nahe klingt, weil der Tod ebenso nahe ist. Und jeder, der stirbt, dessen Stunde hat geschlagen. Und diese Selbstabrechnung benötigen wir also jeden Tag, dass wir gucken, ja, soll und haben, was habe ich an Sünden, was habe ich an guten Taten, was muss ich bereuen, wo sollte ich mehr tun, was sind meine Fehler. Diese Abrechnung, diese Prüfung sollte ein Mensch immer vollziehen. Und zum Ende der Sura zählt Allah Azza wa Jal zahlreiche Namen, von seinen schönsten Namen auf. Und das ist die Stelle im Koran, an der die meisten Namen am Stück, also hintereinander, erwähnt wurden. Aber natürlich nicht alle Namen. Aber an keiner anderen Stelle erwähnt Allah Azza wa Jal so viele Namen zusammen wie hier in diesen letzten Ayat. Allah Azza wa Jal sagt,
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية 22-24. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze, Preis sei Allah. Und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Die nächste Sura ist Surat al-Mumtahana, die Geprüfte, und das ist eine medinensische Sura. In dieser Sura erklärt Allah Azza wa Jal seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es nicht erlaubt ist, die Gegner des Islams gegen diese Religion zu unterstützen. So sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Ayah 1. In diesem Zusammenhang erwähnt Allah Azza wa Jal auch die Geschichte von Ibrahim a.s. und wie er sich losgesagt hat vom Götzendienst seines Vaters und seines Volkes. Und diese Lossagung hindert aber nicht daran, dass man gütig ist mit den Andersgläubigen. Und das erwähnt Allah Azza wa Jal hier in dieser Sura. Das heißt, die Lossagung vom Götzendienst erfordert nicht, dass man nicht gütig ist, sondern ganz im Gegenteil, man soll gütig sein. Allah Azza wa Jal sagt, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Ayah 8. Und so lehnt der Muslim also die falschen Götter ab, aber trotzdem kann er gütig sein mit den Andersgläubigen. Und gütig hier in diesem Kontext wird das gleiche Wort benutzt, das auch beim Umgang mit den Eltern benutzt wird. Ja, Birr. Und das zeigt eben, dass der Islam als Gnade und Barmherzigkeit für die Menschheit gekommen ist. Danach geht es weiter in dieser Sura mit den gläubigen Frauen, die ausgewandert sind von Mekka nach Medina, die geflüchtet sind und ihre Ehemänner verlassen haben. Da diese Ehemänner nicht Muslime waren, die sind geblieben in Mekka, aber die Frauen waren Gläubige und flüchteten, damit sie also ihre Religion auch ausleben können. Allah Azza wa Jal sagt dann, also wenn das gläubige Frauen sind, dann dürfen sie nicht zurückgeschickt werden nach Mekka. Denn dort würden sie natürlich gefoltert werden. Und deswegen sollten sie nicht zurückgeschickt werden nach Mekka. Und da ihre Ehen ungültig geworden sind, weil sie ja Muslime sind, also die Frauen und ihre Männer nicht Muslime sind, was im Islam ja nicht erlaubt ist, deswegen können die muslimischen Männer diese Frauen heiraten, sagt Allah Azza wa Jal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abschließend erklärt Allah Azza wa Jal seinem Propheten alaihi salatu wasallam, dass er auch von den gläubigen Frauen den Treueeid annehmen soll. So sagt Allah Azza wa Jal, O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueeid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesellen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueeid an und bitte Allah für sie um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Aya 12. Die nächste Sura ist Surat As-Saff, die Reihe. Das ist eine medinensische Sura. Auch diese Sura beginnt mit der Preisung Allahs. So sagt Allah Azza wa Jal, Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Aya 1. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal, oder warnt Allah subhanahu wa ta'ala davor, dass man etwas sagt, was man nicht umsetzt. So sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Ayah 2 und 3. Das heißt natürlich nicht, dass man nie wieder etwas Gutes sagen darf oder zum Guten aufrufen kann, weil man selbst sündigt. Denn dann könnte ja niemand mehr zum Guten aufrufen, weil es gibt keine Menschen ohne Sünden, ja, nach den Propheten. Aber es bedeutet, wenn du etwas sagst, dann tue es auch. Also du kannst nicht von Leuten etwas verlangen oder sie aufrufen, aber selbst machst du es nicht. Wenn man aber jetzt jemanden aufruft, aber man macht die Sünde selbst, dann ist das trotzdem erlaubt, mit der Voraussetzung, dass du daran arbeitest, dich zu ändern. Das heißt, du darfst nicht sagen, ich kann es machen, aber ihr dürft es nicht. Oder andersrum, ich kann es mir leisten, ihr dürft es euch nicht leisten. Ein Beispiel. Wenn ein Vater zum Beispiel raucht und er will nicht, dass seine Kinder rauchen, dann sagt er sich ja auch nicht, okay, ich rauche, deswegen bin ich ruhig. Nein, sondern weil er weiß, wie schlimm Rauchen ist, ruft er seine Kinder dazu auf, dass sie nicht rauchen sollen. Und so ist es auch mit jemandem, der sündigt, und der weiß, wie schlimm diese Sünde ist, dass er den Leuten sagt, hör mal zu, ohne natürlich, dass er über sich redet, hallo, ich mache diese und jene Sünde, man soll sich ja nicht bloßstellen. Aber wenn man weiß, man hat eine Sünde im Stillen getan, aber man will trotzdem die Menschen warnen, weil man weiß, wie schlimm diese Sünde ist, wie verheerend diese Sünde ist, dann darf man das. Also dann kann sogar sein, dass man umso mehr die Herzen gewinnt, weil man sagt das aus tiefer Reue. Ja. Das heißt, das darf man hier nicht vermischen. Allah Azza wa Jal erwähnt, dass man immer, wenn man zu etwas aufruft, auch selbst sich erziehen soll, das zu tun. Das heißt aber nicht, dass man keine Da'wah mehr macht, bis man Abu Bakr as-Siddiq wird, radiyallahu anhu. Dann würde ja kein Mensch mehr Da'wah machen. Danach erwähnt Allah Azza wa Jalla die Propheten Musa und Isa, und dabei berichtet Allah, dass Isa a.s. den Christen bekannt gegeben hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Denn Allah sagt, und als Isa, der Sohn Maryams, sagte, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, um einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Aya 6. Und Ahmed gehört zu den Namen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach ruft Allah azza wa jal auf zum Handel mit Allah. Allah sagt, O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Dann wird er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, durcheilt von Bächen und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens. Das ist der großartige Erfolg. Aya 10 und 12. Also 10 bis 12. Schließlich erinnert Allah an die Jünger von Isa, die ihn unterstützt haben. Allah Azza wa Jal sagt, O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, so wie Isa, der Sohn Maryams, zu den Jüngern gesagt hat, wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah hin? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so bekamen sie die Oberhand. Aya 14. Die nächste Sura ist Surat al-Jumu'ah, der Freitag. Und das ist auch eine medinensische Sura. Diese Sura beginnt ebenfalls mit der Preisung Allahs. So sagt Allah Azza wa Jal, es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Ayah 1. Danach werden die drei Aufgaben des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, und zwar sagt Allah azza wa jal, er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Ayah Nummer 2. Eine Besonderheit hier ist, dass Ibrahim a.s. ja auch ein Bittgebet gemacht hat, dass Allah einen Gesandten entsenden soll, auch mit diesen drei Aufgaben, nur in einer anderen Reihenfolge. Bei Ibrahim war es die Reihenfolge, das Verlesen des Buches, das Lehren, beziehungsweise das Verlesen der Zeichen, das Lehren des Buches und der Weisheit und drittens, das Läutern. Allah Azza wa Jal hat das erfüllt, aber in einer anderen Reihenfolge. Das Läutern hat er an zweiter Stelle gesetzt. Und das hat natürlich einen Sinn, denn es ist eine Ursache-Wirkung. Das bedeutet, zuerst liest du die Zeichen, also du siehst die Zeichen in der Natur, aber auch die Zeichen, die lesbaren, weil die Zeichen Allahs sind ja zwei, beobachtbare Leszeichen, Sonne, Mond, Sterne, Tiere, Pflanzen, alles um dich herum, und die gelesenen Zeichen, das ist der Koran. Das heißt, wenn du diese Schöpfung beobachtest und den Koran liest, dann wirst du dich läutern. Und wenn du dich läuterst, wirst du Wissen aneignen. Das ist diese Reihenfolge und das waren die Aufgaben des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das sind auch die Aufgaben der Erziehung, dass man eben durch den Koran erzieht, den Menschen läutert und danach das Wissen sich aneignet. Danach tadelt Allah azza wa jal jene, die Wissen besitzen, aber nicht danach handeln und er gibt hierfür ein Beispiel oder ein Gleichnis. Und zwar so wie ein Esel, der Bücher trägt. Ein Esel, so viele Bücher, wie er auch tragen mag, er wird davon nicht profitieren. Und jemand, der so viel Wissen trägt, aber es nicht umsetzt, der profitiert auch nicht von diesem Wissen. Und deswegen, das, was du lernst, musst du auch umsetzen. Und zwar ebenso, wie es Allah Azza wa Jal von dir verlangt. Ein weiterer Aspekt in dieser Sura ist, dass niemand dem Tod entfliehen wird. Daher sollte jeder sich auf sein Ableben vorbereiten, indem man stets die Sünden bereut und nach schlechten Taten mit guten Taten eilt. Und zum Ende der Sura ruft Allah Azza wa Jal zur Verrichtung des Freitagsgebets auf. Allah Azza wa Jal sagt, O die ihr glaubt, wenn zum Gebet aufgerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken, und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld. Und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin auseinander und lassen dich stehen. Sag, was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als Handel. Und Allah ist der beste Versorger. Ayah 9 bis 11. Der Offenbarungsgrund der letzten Ayah ist, dass Rasul a.s.w. eines Tages die Freitagspredigt hielt. Und da kam eine Karawane mit eben Waren rein in die Stadt. Und die Menschen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam verlassen, sind raus aus der Moschee, um zu schauen, was in dieser Karawane ist. Da kam eben diese Ayah, dass eben es nicht gestattet ist, während der Predigt rauszugehen, um Handel zu treiben oder ähnliches. Und Surat al-Jumu'ah pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer zu lesen am Freitag im Freitagsgebet, und zwar in der ersten Raka'a und in der zweiten Raka'a Surat al-Munafiqun. Das hat er ab und zu getan, alaihi salatu wassalam. Die nächste Sura ist nun Surat al-Munafiqun, die Heuchler. Und das ist auch eine medinensische Sura. Zu Beginn der Sura erklärt Allah, dass die Heuchler behaupten, an Allah zu glauben, wobei sie aber lügen. Doch Allah hat ihre Herzen versiegelt, sodass sie nicht verstehen. Und so warnt Allah seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und die Gefährten, sich vom Äußeren der Heuchler blenden zu lassen. Allah azza wa jal sagt, und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres. Und wenn du sie reden hörst, hörst du ihren Worten zu. Sie sind wie angelehnte Hölzer. Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Ayah 4. Und dabei versuchte der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem immer für sie um Vergebung zu bitten, bis Allah azza wa jal ihm das verboten hat durch diese Ayah. Allah sagt, gleich ist es in Bezug auf sie, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Ayah 6. Und danach berichtet Allah azza wa jal über die Aussagen der Heuchler, und zwar den Anführer der Heuchler damals, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der gesagt hat, gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandtem sind, bis sie von ihm weg auseinander und davonlaufen. Ayah 7. Ja, also er wollte, dass die Muslime eben nicht vermögend sind, ja, sodass sie schwach werden und Rasul alayhi salatu wassalam verlassen. Und er sagte, wenn wir nach Al-Madina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Ayah 8. Er meinte sich natürlich, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam vertreiben würde. Und der Offenbarungsgrund dieser Ayah war, dass ein Gefährter zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt hat, was er gehört hat von den Heuchlern, dass diese Heuchler das gesagt haben. Dann rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Heuchler und hat sie zur Rede gestellt, aber sie haben geleugnet, sie haben geschworen, dass sie es nicht gesagt haben. Also hat der Rasul alaihi salatu wasallam ihnen geglaubt. Und da kam dann diese Ayat, die eben diese Heuchler bloßgestellt haben. Zum Ende der Sura warnt Allah azza wa jal davor, sich von der Anbetung Allahs ohne driftigen Grund ablenken zu lassen. Allah sagt, o die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Ayah 9. Und Allah ruft zur Spende auf, bevor der Tod einen Menschen ereilt. Allah sagt, und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt, und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ayah 10 bis 11. Das Besondere hier ist, dass sie sich nichts anderes wünschen, außer zu spenden. Warum? Die Gelehrten sagten, weil sie sehen, was für einen riesigen Lohn und welch riesige Vergebung jene erhalten haben, die gespendet haben. Die sehen, was ist mit diesen Menschen? Warum hat Allah deren Sünden vergeben? Und warum belohnt sie Allah so sehr? Dann hören die, ja, die haben viel gespendet. Dann wünschen sie sich, ja Rabbi, dürfen wir auch kurz nochmal zurück, um zu spenden. Aber dann ist es schon zu spät. Die nächste Sura ist Surat At-Taghabun, die Übervorteilung. Das ist auch eine medinensische Sura. Auch diese Sura beginnt mit der Preisung Allahs und danach wird auf die Macht Allahs hingewiesen, der alles erschaffen und gestaltet hat. So sagt Allah Azza wa Jal, er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht, und zu ihm ist der Ausgang. Ayah 3. Anschließend warnt Allah vor dem Tag der Auferstehung, der hier Tag der Übervorteilung genannt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, am Tag, da er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird, das ist der Tag der Übervorteilung. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen Taten. Und den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Ayah 9. Dieser Tag der Auferstehung, dieser Tag wurde so benannt. Warum? Weil die Menschen, Yawm al-Qiyamah, dann wissen, was für ein Riesenverlust sie hatten. Warum? Weil sie haben die Dunya gekauft und die Akhira als Preis gegeben. Ja, und das ist eine Übervorteilung. Das heißt, sie haben zu viel gegeben. Übervorteilung bedeutet ja, du kaufst eine Ware viel teurer als sie es ist. Ja, man hat dich reingelegt. Ja, und man hat viel mehr verlangt, als diese Ware überhaupt wert ist. Und so wird es eben Yawm al-Qiyamah sein, dass die Menschen, die in die Hölle kommen, möge Allah uns davor bewahren, erkennen werden, die Dunya war ein zu großer Preis, ja, beziehungsweise die Akhira war ein zu großer Preis, denn sie haben verloren, die Dunya ist weg. Ja, sie haben ja nichts mehr davon. Und der Preis, den sie bezahlt haben, der ist auch weg. Und das ist eben die Akhira. In dieser Sura erklärt Allah Azza wa Jal die Grundregel bezüglich der Vorherbestimmung. Allah Azza wa Jal sagt, kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht und Allah weiß über alles Bescheid. Ayah 11. Und zum Schluss warnt Allah Azza wa Jal vor der Versuchung der Familie. Allah Azza wa Jal sagt, O die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind. So seht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergebt, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Ayah 14. Der Offenbarungsgrund dieser Ayah war, dass einige entweder nicht ausgewandert sind von Mekka nach Medina, beziehungsweise nicht an Kriegen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen haben, weil ihre Familien bzw. ihre Kinder das verlangt haben. Bitte geh nicht, bitte bleib bei uns und so weiter. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal diese Ayah offenbart. Das heißt natürlich nicht, dass jede Ehefrau und jedes Kind schlecht ist, sondern Allah Azza wa Jal sagt ja unter euren Gattin, unter euren Kindern. Also es kann sein, dass sowas ist, dass eben Eheleute, es können ja auch Ehemänner sein, die den Ehefrauen die Ehefrauen dazu führen, nicht näher zu kommen zu Allah Azza wa Jal. Und deswegen soll jeder Muslim darauf achten, dass diese Dunya samt der Familien und Kinder nicht dazu führen, dass man seinen Pflichten nicht nachkommt. In dieser Sura ist eine weitere islamische Regel, und zwar sagt Allah Azza wa Jal, daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Ayah 16. Das heißt, tue immer so viel, wie du kannst. Allah Azza wa Jal verlangt von dir nicht mehr, als du imstande bist. Die nächste Sura ist Surat At-Talaq, die Scheidung. Auch die ist medinensisch. Und in dieser Sura werden weitere Bestimmungen der Scheidung erwähnt. So erklärt Allah subhanahu wa ta'ala, dass nach einer Scheidung eine Wartefrist einzuhalten ist. Und zwar eben diese drei Perioden. Und in dieser Zeit darf die Ehefrau nicht aus der Wohnung gebracht werden. Ja, der Ehemann darf sie nicht rausschmeißen aus der Wohnung. Und deswegen gilt, dass die Eheleute zusammenbleiben. Das ist ein Fehler, den leider viele begehen. Sobald die Scheidung ausgesprochen wurde, geht man auseinander. Eigentlich sollte man, und das ist eine Pflicht, zusammenbleiben. Warum? Ja, damit die Herzen sich vielleicht wieder vereinen, damit man wieder zusammenkommt. Das heißt, in dieser Frist von drei Perioden bleiben die Eheleute zusammen. Wenn diese Frist dann zu Ende ist, dann trennt man sich. Und Allah Azza wa Jal ruft hierbei auf zur Gottesfurcht. Allah Azza wa Jal sagt, und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Ayah 2 bis 3. Diese Ayah ist eine wunderschöne Ayah, die erklärt, sobald du auf Allah vertraust, wird er dich versorgen. Immer wenn du gewiss bist und auf Allah dich verlässt, dann wird er dich versorgen. Wenn du eine Sünde unterlässt, wenn du eine Arbeit unterlässt, die haram ist, dann wird Allah Azza wa Jal dich versorgen. Jene Frauen, die keine Menstruation haben, deren Wartefrist ist dann 3 Monate. Und Frauen, die schwanger sind, deren Wartefrist ist bis zur Entbindung. Und in dieser Wartefrist muss eben der Ehemann Unterhalt leisten. Und auch dann erwähnt Allah Azza wa Jalla nochmal die Gottesfurcht. Allah sagt, das ist Allahs Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine bösen Taten und dem gewährt er großartigen Lohn. At-Talaq, Ayah 5. Und bei diesem Unterhalt, wie gesagt, erwähnt Allah Azza wa Jal, dass Frauen, die schwanger sind, dass der Unterhalt eben so lange bleibt, bis sie ihr Kind auf die Welt bringen. Sollten die Frauen dann noch stillen, dann soll man ihnen einen Lohn dafür leisten. Anschließend erwähnt Allah Azza wa Jal, dass er die vorangegangenen Völker vernichtet hat, die sich gegen ihn widersetzt haben. Ebenso erinnert Allah subhanahu wa ta'ala an die Gunst durch die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und schließt mit folgender Ayah ab. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Ayah 12. Die letzte Sura in diesem Juz ist Surat At-Tahrim, das Verbieten. Auch sie ist medinensisch. Allah Azza wa Jal tadelt hier in dieser Sura zu Beginn seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar dafür, dass er sich Dinge verboten hat, die eigentlich erlaubt sind. Und Allah Azza wa Jal sagt, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 1. Der Offenbarungsgrund dieser Ayat ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages bei seiner Frau Zainab radiallahu anha Honig gegessen hat. Und es gab andere Frauen, und zwar Hafsa und Aisha radiallahu anhuma, und die hatten Eifersucht untereinander. Und deswegen haben sie sich abgesprochen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen kommt, dass sie dann sagen, was ist denn das für ein unangenehmer Geruch? Damit er dann, weil sie wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht mag, dass man an ihm einen unangenehmen Geruch riecht, dass er dann nicht mehr von Zainab diesen Honig isst. Also kam er zu ihnen, und jeder hat das Gleiche gesagt. Also als er bei Aisha radiallahu anha war, hat sie ihn gefragt und dann auch Hafsa. Und dann sagte er, dann werde ich auch nicht mehr davon essen. Aber er sagte zu Hafsa radiallahu anha, sag's aber niemandem. Ja, er wollte ja niemanden verletzen. Doch Hafsa radiallahu anha sagte es zu Aisha radiallahu anha. Das ist eine Deutung, welches erwähnt wird. Eine andere Deutung, die erwähnt wird, wo auch authentisch überliefert wurde, lautet, dass diese Frauen nicht wollten, dass Rasul alaihi salatu wassalam Beischlaf hat mit Maria. Sie war damals noch eine Sklavin. Maria ist die Mutter von Ibrahim, der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der als kleines Kind gestorben ist. Und auch aufgrund von Eifersucht. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch zugestimmt, hat gesagt, alles klar, dann werde ich das unterlassen. Also hat Allah Azza wa Jal den Propheten sallallahu alaihi wasallam getadelt, warum unterlässt du Dinge, die Allah dir verboten, die Allah dir erlaubt hat und nicht verboten hat. Und Allah Azza wa Jal tadelte die Frauen des Propheten صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Und so sagt Allah Azza wa Jal, wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und Jibril die Rechtschaffenen von den Gläubigen und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand sein. Ayah 4. So tadelte also Allah Azza wa Jal dafür, dass man Erlaubtes verbietet. Ja, genauso wie man nicht Verbotenes erlauben darf, so darf man auch nicht Erlaubtes verbieten. Und danach erklärt Allah Azza wa Jal die Pflicht der Erziehung. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen von einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Ayah 6. Ebenso ruft Allah Azza wa Jal in dieser Sura zur Reue auf. Allah Azza wa Jal sagt,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ayah 8. O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus, und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Den Abschluss dieser Sura bildet ein Vergleich zwischen zwei Arten von Frauen, nämlich zwei ungläubige und zwei gläubige Frauen. Die beiden ungläubigen Frauen sind die Frauen von Nuh und von Lut, weil sie nicht geglaubt haben an Allah subhanahu wa ta'ala, und die beiden gläubigen Frauen sind Asiya, die Frau von Pharaon, und Maryam, die Mutter von Isa alayhi salam. So erwähnt Allah azza wa jal zum Beispiel die Aussage und das Bittgebet von Asiya, die Ehefrau von Pharaon, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Ayah 11. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.